Heute zu Gast, und ich freue mich ganz besonders, muss ich sagen, ein Skiabfahrtsweltmeister aus dem Jahre 1974. Ein Unternehmer, ein Pionier, ein Pilger, der auch ein Buch über sein Pilgern geschrieben hat. Und das Pilgern, das ist nicht nur ein paar Kilometer am Jakobsweg, sondern das Pilgern, das ist von Oberösterreich bis nach Jerusalem gegangen. Ja, ich begrüße David Zwilling. Hallo.
Ja, hallo, und es freut mich, dass ich da sein darf und von meinem Leben ein bisschen was erzählen darf. Und gerade diese Pilgerreise von Arbing bis nach Jerusalem, also 4700 Kilometer durch 10 Länder, das sind natürlich Erfahrungen und Erlebnisse, ja, die einfach unvergesslich bleiben werden.
Eins, zwei, drei, einatmen, sage ich da.
Eins, zwei, drei, ausatmen. Das ist eine Gehmeditation, die mir der Baldur Breiml noch mitgegeben hat. Ich war ja da bei einem Seminar mit Baldur Breiml und Wolfgang Hackl, die Reise zum Selbst. Da sehe ich eben zwei Männer stehen beim Baldur, und ich gehe ganz locker hin und frech und sage, ja, was verkauft's denn ihr? Und die sagen, nein, wir verkaufen nichts, wir machen eine größere Pilgerreise. Ich sage, ja, wohin pilgert ihr denn? Dann sagt die, nach Jerusalem. Und ich kriege eine Gänsehaut da am ganzen Körper und sage, euch schickt der liebe Gott, wenn's mich mitnimmt, geh ich mit. Und das ist natürlich erst, wie ich das gesagt habe, was habe ich jetzt gesagt? Frage ist kurz, ja, wann geht's den Weg? Haben sie gesagt, in 3 Wochen. Ja, und wie lange dauert das? 6 Monate. So bin ich zu dieser Pilgerreise gekommen.
Klingt jetzt so, als ob sofort gewusst hast, das ist es jetzt, aber es sind dann später auch einige Zweifel aufgekommen.
Zu diesem Zeitpunkt, wo ich das gesagt habe, war mir das nicht bewusst, was ich da jetzt genau gesagt habe. Und dann kommt natürlich das Nachdenken und dann die Vorbereitungszeit. Ich habe ja nur 3 Wochen gehabt. Was muss man da alles vorbereiten? Testament machen. Ich lasse ja eine Firma zurück, also mit dem, meinem Sohn, wo ich die Firma geführt habe, gemeinsam, und habe ich natürlich alle die ganzen Sachen richten müssen, und wo ich es eigentlich schon fast absagen wollte, weil ich gesagt habe, nein, das kann ich nicht machen, ich kann jetzt nicht einfach einen Hut drauf hauen und weg, so einfach weg, bin mal weg, also so einfach ist das dann auch nicht. Und nach 1,5 Wochen bekam ich dann von meinem Sohn einen Anruf und sage, Papa, die Nora haben sie entführt im Einkaufszentrum im Europark. Sag ich, was heißt das? Ich habe das gar nicht begreifen können.
Deine Enkelin, damals gerade erst ein paar Monate alt?
Ja, und ab diesem Zeitpunkt habe ich gewusst, so habe ich gesagt, und jetzt weiß ich, der Weg ist richtig, weil entweder ich gehe in der Bitte oder ich gehe im Danke. Dass ich noch 7 Stunden im Danke war, weil sie in Rosenheim auf einer Wiese abgelegt worden ist, unversehrt. Da bin ich dann eigentlich ganz locker diese Reise gegangen, weil immer, wenn es anstrengend worden ist, habe ich gesagt, danke, dass ich überhaupt gehen darf.
Was da genau passiert ist mit dieser Entführung, darüber reden wir gleich. Und wir haben ja heute mit David Zwilling nicht nur einen Skiweltmeister zu Gast, sondern einen, der sich sehr viel Gedanken macht über das Leben, über den Glauben, über Freunde, Familien. Einer, der auch Unternehmer ist. Über das werden wir heute alles sprechen. Und natürlich werden wir eben auch diese Skifahrerkarriere durchleuchten. Von einem kleinen Buben in Salzburg, ein wilder Hund von Geburt an, muss man fast sagen, bis hin zum eben erfolgreichen Höhepunkt seiner Karriere, dem Weltmeistertitel. Ich freue mich auf dieses Gespräch mit David Zwilling. Rainer Perle mein Name. Ich begrüße Sie zur Radio Tirol Nahaufnahme.
Ich freue mich auch schon aufs Gespräch.
David Zwilling, wir haben vorhin eben kurz diese Entführung deiner Enkelin Nora angesprochen. Sie war ja noch ein Baby, nur wenige Monate alt, und ist ja tatsächlich von einer psychisch beeinträchtigten Frau in diesem Einkaufszentrum in einem kurzen, unbeaufsichtigten Moment entführt worden.
Ja, so mal geistig verwirrt. Diese Frau hat einen unerfüllten Kinderwunsch. Und natürlich damit so eine Wünsche werden oft Sachen geplant und gemacht, die einen, wenn man heute gesund ist und es passt alles, nie auf die Idee kommen würde. Und so kann man aber auch für so eine Frau dann letztendlich auch Verständnis zeigen. Und das ist etwas, um was es immer geht im ganzen Leben. Jeder ist für sich sein eigenes Individuum, jeder ist einzigartig, jeder hat seine Aufgaben. Und wenn er seine Aufgaben lebt vor allem, wenn er selber für sich weiß, wer er ist, wer bin ich, von woher komme ich und wohin gehe ich, so hat jeder seine Aufgabe. Und das ist natürlich das, was mich bei den Pilgern besonders fasziniert hat, was habe ich ja nicht kennt, diese langen, monotonen Strecken und wo man wirklich fast in Trance ist und gerade mit dieser Gehmeditation, 1, 2, 3, einatmen, 1, 2, 3, ausatmen, da kommt man so in eine Stille, in einen Trance, da kommen die Gedanken, gehen die Gedanken. Und das ist einzigartig.
Für diese 6 Monate dauernde Pilgerreise hast du dich ja wirklich von einem Moment auf den anderen entschieden. Allerdings, im Kopf hast du das schon länger gehabt.
Ich bin ein Jahr vorher schon in Jerusalem gewesen, weil mich eine gute Freundin angerufen hat und hat gesagt, David, ich fliege nach Jerusalem mit der Pfarre Gars am Kamp. Da musst du mit, das ist deine Stadt. Sag ich, ja, wann ist das? Ja, nächste Woche. Sag ich, ja, und ist da noch ein Platz frei? Ja, Platz ist frei. Habe ich gesagt, dann kannst du mich schon anmelden, ich bin dabei. Und so bin ich nach Jerusalem gekommen, habe dort die ganzen Städte kennenlernen dürfen, wo Jesus gewirkt hat. Mhm. Und das hat mich fasziniert. Wobei ich sicher nicht der Kirchengläubige bin, sondern ich bin gottgläubig. Und vor allem, wie ich in Haifa war, die Gärten der Baha'is kennengelernt habe, die Religion der Baha'is, von der ich bis dahin überhaupt noch nie was gehört habe oder gewusst habe, weil ich nicht der bin, der sich für das so interessiert. Aber das hat mich dann interessiert und das war dann sowas Fantastisches. Und dann habe ich die Idee gehabt, von Haifa nach Nazareth, Nazareth, Segenezareth, Segenezareth, Bethlehem, Bethlehem nach Jerusalem, als so eine Pilgerwanderung. So bin ich von Jerusalem nach Hause gefahren mit diesen Gedanken. Und ein Jahr später treffe ich 2 Männer und die sagen mir, ja, sie machen eine Pilgerreise von Österreich nach Jerusalem. So sehe ich einfach, es gibt keine Zufälle. Es fällt einem zu, wenn man geistig sich mit etwas beschäftigt. Und mein Steuermann ist in dem Fall Jesus und da, der Geist, Heilige Geist. Und da bin ich sicher, wenn man diese feinen Antennen ausfährt und hineinhorcht in die Stille, dann kriegt man genau diese Gedanken, diese Aufgaben, die stimmig sind. Und gehen und pilgern, das hat schon ganz was Besonderes.
Deinem Steuermann, Jesus,
richtig,
Gott,
genau, ja.
Dem widmest du auch viele Zeilen in deinem Buch, ja, Aufbruch zu mir selbst, ja. Weltmeister, Pilger, ja. Pionier. Immer wieder mit Rückblicken auf dein Leben bis in die Kindheit.
Das ist
zurück,
das. Und ja? Das ist ja genau das, was mir beim Gehen eingefallen ist. Gerade wenn ich so in die Stille gekommen bin und die Gedanken gekommen sind und gegangen sind und irgendwas hat mich dann gefesselt. Und das waren dann genau solche Sachen, wie mein erstes Weltcuprennen, wie mein erstes FISB-Rennen, wie ich gewonnen habe. Ja, unglaublich.
Über das FISB-Rennen, das war in Aare, in Schweden werden wir auch noch reden.
Also habe ich schon gemerkt, dieser Mann hat das Buch gelesen, Schönreiner.
Ja, weil natürlich faszinierende Dinge auch dabei waren, Frauenerlebnisse, wie auch immer, über das werden wir noch sprechen. Und wir werden es so machen wie im Buch. Wir blicken zurück auf die Kindheit jetzt gleich, des David Zwilling, die mit einem Christkindgeschenk ihn wohl in eine besondere Bahn gebracht hat. Es war das Christkind, könnte man sagen, das den David Zwilling in ganz neue Bahnen gebracht hatte, allerdings unter kräftiger Mithilfe deines Papas.
Ja, der Vater war ein begeisterter Skifahrer, Unternehmer und das Skifahren war für ihn immer wichtig. Und so war auch so, dass in der Mittagspause Mutter hat gekocht und dann haben schon die Skischuhe stehen müssen, weil dann ist noch schnell 2-mal zu Fuß wo hochgestapft und runtergefahren und dann wieder zur Arbeit. Und so habe ich auch meine ersten Ski bekommen, die der Vater selber in der Tischerei gemacht hat. Und in meinem Innersten kann ich mir die jetzt noch vorstellen, wie die ausgeschaut haben. Mit einem Lederriemen und einem Drahtbügel hinten und mit einem Lederband noch hoch gebunden, so dass ich nach hinten nicht mehr raus habe können und dann die Haselnüssen stecken dazu. Perfekt. Vor allem der Vater war auch immer so, dass wenn der erste Schnee gefallen ist, hat er uns schon geschickt, eine Bahn zu treten. Dann, wie der Vater das erste Auto gehabt hat, sind wir natürlich schon entweder am Oberdauern gefahren oder nach St. Johann in Tirol. Weil das war die längste Bahn, wo wir die längsten Abfahrten gehabt haben, mit dem Schrägaufzug rauf und in der Früh die ersten an der Bahn und auf die Nacht die letzten, die halt nur versucht haben, in die Bahn reinzukommen. So bei uns da so ein Skiausflug ausgeschaut.
Was tut so Familie im Sommer? Natürlich Wasserskifahren.
Oh, das war ja auch, ja. Wir sind immer entweder Gardasee, hat man angefangen, dann am Wörthersee, wo wir einfach wirklich alles probieren haben dürfen. Von Figuren fahren, Slalom fahren, Drachenfliegen. Meine Brüder sind auch gut Ski gefahren, also Wasserski gefahren. Und dann haben wir schon die eigene Wasserski-Show dort aufgezogen und das, ja, es war immer Hallo.
Risikobereit warst du ja schon im Vorschulalter, von Baukränen runtergesprungen. Oder kopfüber in eine Kalkgrube gefallen.
Ja, das war ein Unfall. Das andere war gewollt, aber mit kopfüber in die Kalkgrube, das war gestolpert und wirklich mit dem Kopf vorneweg in diesen gebrannten Kalk, also schon fest, aber doch nicht so fest, dass er mich verletzt hätte, aber der Kopf ist festgesteckt und wenn die Mutter das nicht gesehen hätte, könnten wir zwei heute nicht sprechen.
Ja, also. Jetzt kommen wir aber zu den Kunststoffskier, die hast du ja dann, glaube ich, als Siebenjähriger bekommen. Dann,
richtig, ja. Genau. Durch Schlüsselloch habe ich schon immer geschaut. Dann habe ich eben diese Ski gesehen, habe aber nicht gewusst, wem kehren sie. Und erst wie dann das Christkind die Tür aufgesperrt hat, dann ist natürlich das Herz gleich höher geschlagen. Und wir haben dann wunderbar einen Neuschnee gehabt, das weiß ich noch. Ich habe gleich die Ski genommen und bin mit den Ski raus und habe mir die Außenlampen vom Haus aufgedreht und habe gleich meine erste Fahrt gemacht. Und bei dieser Fahrt da im Garten draußen und auf einmal macht Stopp, macht einen Kracher und ich bin schon Kopf über nach vorne. Und wie ich halt die Ski anschaue, sehe, dass die Skispitzen um 2-3 Zentimeter abgerissen sind, verstehst du? Weil ich habe nicht gewusst gehabt, dass dieser Neuschnee, dass der unten da so ein kleines Meierl ist. Und genau auf das Meierl bin ich auf. Und natürlich mit Tränen bin ich dann zurück. Und wie das der Vater gesehen hat, oder er nicht gewusst hätte, soll er jetzt mit mir schimpfen. Und dann hat er mich gleich getröstet. Ah, oh, er hat gesagt, da machen wir schon was. Die richtet am Morgen schon wieder her. Und am nächsten Tag hat er diese Skispitzen vorne abgeschliffen in der Tischerei, hat dann eine Rundung gemacht. Und damit war ich, glaube ich, der Erste, der damals diese Abfahrtski, so wie es Franz Klammer dann gehabt hat, also die haben ja auch den Lochski oder die ganz niederen Spitzen. Ja, sowas habe ich damals schon gehabt.
Schnelle Skier hat er also schon früh gehabt. Als Schüler war David Zwilling nicht ganz so weltmeisterlich unterwegs. Das lag aber auch daran, dass er in der Hauptschule zwangsweise umgeschult wurde. Davon gleich mehr. Jetzt hat der David Zwilling zu Beginn gesagt, er hat 3 Einser gehabt, Religion, Turnen und Basteln. Hat aber auch damit zu tun, du warst nämlich Linkshänder, hast in der Volksschule immer links geschrieben.
Richtig, genau.
Und wie in die Hauptschule
gekommen bin, habe ich dann auf einmal rechts schreiben müssen und ich habe mir meine Mappen nicht mehr anschauen können. Ich habe rechts schreiben müssen und ich habe meine eigene Schrift nicht mehr lesen können, sagen wir so. Und irgendwann war es halt dann so, dass ich keine Blätter gehabt habe und es war natürlich schwer auch zu lernen ohne Blätter. Und bei den Prüfungen habe ich dann schon so eine eigene Taktik gehabt, dass ich von meinem Freund, vom Siege, der was neben mir gesessen ist, der auch so eine unsaubere Schrift gehabt, sodass ich oft die Mappe nachher halt also so zusammengebracht habe, dass die Lehrer das nicht sofort überrissen haben, dass ich eigentlich keine eigene Mappe habe. Und irgendwann ist das halt dann doch aufgeflogen und dann hat meine Mappe einmal ein richtiges zum Ausstellungsstück gebracht. Und diese Mappe waren dann 3 Blätter drinnen, schön mit dick so aufgefädelt unter dem Motto, das ist die Mappe eines Schülers von einem Jahr. War natürlich jetzt für mich als wilder Hund, wenn man das schon sagen, war das fast eine Ehre, aber kann man natürlich anders auch sehen.
Du hast dann die Hauptschule verlassen dürfen, wieder in die Volksschule, in die mehrstufige. Richtige,
ja, genau. Ich habe dann gesagt, ich bin von der Hochschule dann wieder zurück. Am nächsten Tag komme ich in die Schule und dann der Direktor gleich gesagt, so, hat er gesagt, hat mich vorgestellt bei meinen Freunden, klar, habe ich alle kennt. Das ist jetzt unser neuer Mitschüler und durch das, dass ich beim Skifahren halt schon ein bisschen ein Vorzeigeschüler war, beim Skifahren aber nur und dort, wo ich halt die Einser gehabt habe, dann hat mich da Direktor Planer in die Fittiche genommen und hat aus mir noch einen guten Schüler gemacht. Hab dann auch, wo ich Tischler gelernt habe, jedes Jahr mit Vorzug und ja, habe ich auch noch das Glück gehabt, dass ich einen Lehrmeister gehabt habe. Das war der Meister und der hat von mir extra viel verlangt, dass mir fast die Tränen oft gekommen sind. Aber das war für mich ganz eine wichtige, wichtige Schule.
Eine Schule, die dir sicher auch als Skifahrer genützt hat. Doch manche Siege, ja, die hast du aus reiner Liebe errungen. Davon wird uns David Zwilling gleich mehr erzählen. David Zwilling, vom ersten Weltcup-Sieg und davor vom ersten FIS-B-Rennensieg haben wir bereits gesprochen. Jeweils hat die Liebe den David beflügelt. Dann ist die erste Weltmeisterschaft gekommen, die Olympischen Spiele in Sapporo. Zweimal siebter Rang in Riesentaler von Slalom.
Ja, richtig.
Und dann der große Moment, Weltmeisterschaft 1974. Wobei das hat ja gar nicht so gut begonnen beim Riesentorlauf.
Ja, das war so, durch das, dass ich in allen drei Disziplinen in der ersten Gruppe war und wirklich für jeden Bewerb Medaillenchance da war, war ich als Kombinierer Fixstarter, der einzige Fixstarter von der Mannschaft. Und durch Wetterverschiebung ist der Riesenslalom vor dem Abfahrtslauf gewesen und im ersten Durchgang bin ich auf Medaillenkurs gewesen und beim zweiten Durchgang habe ich dann eine Torstange mit der Skispitze umgefahren, bin disqualifiziert worden und durch das, dass ich disqualifiziert worden ist, war natürlich der Start im Abfahrtslauf war es nicht so fix, weil da hat es andere auch gute gegeben und ich sitze mit meinen Eltern, die sind das erste Mal dabei gewesen, weil sie ihren silbernen Hochzeitstag gefeiert haben und haben gesagt, okay, so fahren sie mit beim Essen, auf einmal Lautsprecher, David Zwilling in den fünften Stock kommen, komm rein, ja, ich werde wissen, warum, dass ich da bin. Durch das, dass ich im Riesenslalom ausgefallen bin, ist der Fixstart im Abfahrtslauf nicht mehr gewährleistet. Mhm. Also sage ich, ja, habe ich vollstes Verständnis. Morgen ist noch ein Trainingslauf. Wenn ich bei diesem Trainingslauf nicht unter den vier besten Österreichern dabei bin, verzichte ich gerne auf den Start. Ja, das war dann super und komm runter zum Tisch für meine Eltern. Ja, was gibt's? Ja, sage ich, ich muss mich morgen qualifizieren. Vater mit seinem Ehrgeiz steht sofort auf, ich hinten nach, Mutter ganz hinten, also wie so ein Enten, sind wir in Reihe und Glied da ins Zimmer auf und im Zimmer oben hat es gleich dann ein Streitgespräch entwickelt zwischen Vater und Sohn, das sehr lautstark war und irgendwann war ich dann wirklich der Kleinste unterm Tisch und der letzte Loser, was es überhaupt gibt. Bis die Mutter dann auf einmal sagt, das ist eigentlich ein Wahnsinn, warum streitet euch ihr da, sind wir doch froh, dass wir gesund sind. Und ab dem Zeitpunkt ist auf einmal das Gespräch leise geworden und ein Gespräch in Liebe geworden. Das ist dann gegangen vielleicht 10 Minuten, eine Viertelstunde. Dann sagt die Mutter, das, was ihr jetzt da gesprochen habt, das sind eh unsere drei Grundwahrheiten. Glaube, Hoffnung und Liebe. Mhm. Das heißt also, ich kann glauben, dass ich da mich morgen qualifizieren. Mit dem Glauben kommt sowieso die Hoffnung und klappt es nicht, ist auch wurscht. Haben wir die Liebe, freut sich ein anderer, wenn ein anderer fahren darf. Und genau mit dieser Glaube, Hoffnung und Liebe gestärkt habe ich den Raum verlassen. Und beim letzten Trainingslauf bin ich in so einer Konzentriertheit an den Start gegangen und bin genau bei diesem Lauf schon um eine Sekunde schneller gewesen wie alle anderen. Und beim Rennen war es genau das Gleiche. Auch eine Sekunde damals vor Franz Klammer. Da sieht man wieder, wie einfach das es oft ist, was Doping ist. Das heißt der Glaube. Der Glaube, die Hoffnung, die Liebe, vor allem die Liebe. Und so bringt man die beste Leistung, seine persönlich beste Leistung. Und um das geht's im Leben. Es geht immer, nicht der Beste zu sein von alle, seine beste Leistung abrufen zu können, wenn man es braucht.
Zum Leben gehören aber nicht nur solche Höhepunkte, sondern auch Tiefen. Und die hat David Zwilling zur Genüge erlebt. Vor allem nach seiner Skifahrerkarriere. Belogen und betrogen wurde er. Das hören wir gleich von ihm. Vom Skiweltmeister David Zwilling zum Unternehmer David Zwilling. Nach der Skikarriere Lampenverkauf. Du warst auch in der Bekleidungsbranche. David Zwilling Ressort und sehr oft auf die Nase gefallen.
Ja, also das heißt, das unter belogen, betrogen. Das heißt, meine Gutgläubigkeit hat mir viel Geld gekostet. Und was ich auch noch habe, das heißt, ich bin ein echter Visionär. Wobei ich im Buch habe ich dann nicht Visionär geschrieben, sondern Pionier. Weil ich habe das nicht nur gedanklich in mir, sondern ich habe alles in Umsetzung bringen wollen. Und diese Umsetzung ist halt oft sehr schwierig, wenn man der Zeit zu weit voraus ist. Mhm. Und ich bin jetzt mittlerweile draufgekommen, dass das, was ich vor 20 Jahren angedacht habe und umgesetzt habe, heute Wirklichkeit ist. Und das ist jetzt der Himmel, der wieder kommt. Das heißt, zwischendurch die Hölle und jetzt wieder der Himmel, weil ich glaube, die Zeit ist jetzt reif und alles, was ich früher angedacht habe, scheint jetzt auf einmal aufzugehen und Wirklichkeit zu werden.
Da gehört eben auch das David Zwilling Ressort dazu. Du hast ja schon Mitte der 80er Jahre mit Angeboten wie Rafting, alles auf der Lammer.
Richtig, und so. Genau. Also das heißt, diese ganzen Erlebnisarten, von denen damals noch keiner was gewusst hat, wo wir schon gehabt haben, die Mountainbike-Räder mit einem Sessellift zu transportieren, das haben sie uns gesagt, wir spinnen, verstehst du? Also was uns wir eigentlich einbilden und so. Und wenn man das heute sieht, was da heute für Geschäftsmodelle sich entwickelt haben, gibt mir einfach die Bestätigung, dass das, was ich damals gedacht habe, richtig war.
Du warst immer risikofreudig, so wie als Skifahrer auch. Ja. Der Kuckuck ist auch ein paar Mal an der Tür geklebt.
Richtig, ja. Das ist für mich die Hölle. Da ist um viel Geld gegangen, aber für mich war es ja kein Risiko, weil ich war mir überzeugt. Also das ist ja die, also wenn zu mir einer sagt, du bist zu riesig, dann sage ich, nein, für mich war es kein Risiko. Zu dem Zeitpunkt habe ich einfach an das geglaubt. Dass es oft anders gekommen ist, das ist nachher letztendlich eine Erfahrung. Und mit diesen Erfahrungen zu reifen, ja, das ist eigentlich unsere Aufgabe.
Wenn du sagst, belogen, betrogen, verzeihen, hat dir auch das Pilgern das Ganze erleichtert, dieses Verzeihen, oder ist das schon vorher gewesen?
Das ist mir eigentlich da viel mehr bewusst worden. Das heißt, meine ganzen Schritte, was ich gemacht habe, waren für mich so, wo ich gesagt habe, das war richtig. Ich muss jetzt nur vorsichtig sein, dass ich nicht wieder hergehe und schon wieder 5 Schritte vorwärts gehe, sondern dass ich das, was ich jetzt einmal so versuche, wirklich umzusetzen. Und da bin ich jetzt wirklich mittendrin. Wir starten auch jetzt also wieder ein Konzept. Wir versuchen, Menschen dahin zu bringen, jeder wird sein persönlicher Weltmeister. Und das ist wieder Körper, Geist, Seele. Wer bin ich? Von woher komme ich? Wohin gehe ich? Und das fängt bei uns schon an mit 3 Jahren.
Das ist ja geplant, fixe Rennstrecken den ganzen
Richtig,
Winter.
Ganz genau, ganz genau. In 3 Regionen, das heißt einmal rund um die Postal, einmal rund um den Untersberg und was mich besonders freut, in Tirol. Und zwar das Pitztal, das Ötztal und das Kaunertal, das liegt mir da sehr nahe, weil ich war ja sehr eng verbunden mit dem Pitztal. Und das sind Mitstreiter jetzt mit mir und mit denen das umzusetzen, macht mir schon eine große Freude und schauen wir, was wir da draus machen.
Lassen wir uns überraschen.
Lassen wir uns überraschen, genau.
Hast dich auch von Pilgern überraschen lassen müssen und davon wirst du uns sicher auch noch erzählen, da hat es ja sicher genug Abenteuer gegeben. Er war Skiweltmeister, Unternehmer und eines seiner größten Abenteuer, das war sicher das Pilgern von Oberösterreich bis nach Jerusalem, ein halbes Jahr unterwegs. Ja, wie ist es dir da so ergangen?
Also das Schöne ist, dass wir als Pilger immer gut empfangen worden sind. Egal wo wir waren, es war immer freundlich, herzhaft. Wir sind eingeladen worden, wir haben schlafen können in den unmöglichsten Räumen und Plätzen, aber immer herzlich. Und das ist einfach etwas, das ist so ein Vertrauen, weil wir sind doch in 10 verschiedenen Ländern, wo es nicht so selbstverständlich ist. Und mit dem kommt auch so ein Vertrauen zu allem. Wenn du in der Früh weggehst, du weißt, du musst ungefähr 30 Kilometer gehen, damit sie das ausgeht. Und Ziel war letztendlich, 24. Dezember in Bethlehem zu sein, bei der Mitternachtsmesse. Und du gehst und dann kommt der Abend und du weißt, so, jetzt müssen wir schauen, wo schlafen wir. Und irgendwann ist genau das richtige Auto gekommen, ist stehen geblieben, hat sie uns da und da hingeführt. Jeden Tag hat das funktioniert. Als wir, wenn da oben jemand Regie führt und sagt, so, jetzt musst du das Auto schicken, jetzt musst du das und jetzt musst du das. Und das Vertrauen kriegt man dann, dass du einfach sagst, okay, ich habe das Vertrauen, es wird funktionieren.
Eingeladen wurden seid ihr mehr oder weniger auch in Syrien und da war wieder ein Auto und zwar ins Auto eines Geheimpolizisten.
Ja, das heißt also, wir haben schon gemerkt gehabt, dass hinter uns in gewissem Abstand ein Auto uns verfolgt. Und wie es immer finsterer geworden ist, vor allem kommt das Auto immer näher, bleibt stehen, weist sich aus, ja, Geheimpolizei und abends ist das Gehen nicht erlaubt. Wir sollen einsteigen, ja, wir sind eingestiegen, haben uns die zum nächsten Hotel geführt, dort haben sie uns aussteigen lassen und so haben wir nicht mehr lang schauen brauchen, wo wir ein Zimmer kriegen, sondern das hat alles funktioniert. So geht der Weg von Arbing bis nach Jerusalem.
Ganz zum Schluss noch, du feierst heuer deinen 70. Geburtstag, man will es nicht glauben. Was hast du noch für Wünsche für den Geburtstag und für die Zeit danach?
Also da darf ich jetzt sagen, sowas wünsche ich mir, dass ich lange noch gesund sein darf und mich der gute Glaube nicht verlässt, sodass ich immer noch Wünsche, Träume und Vorstellungen habe, an denen ich arbeiten darf. Gerade bei den Pilgern, das ist ja was, was mich wirklich innerlich fasziniert und wo ich auch versuche, in verschiedenen Regionen Optionen, Wanderwege mit Mehrwert zu belegen, indem das von einer Gemeinde weg ein Zeichen gesetzt wird in einer Dreieckspyramide, zwei Dreieckpyramiden verflochtenen Sein. Ich nenne das eine Leitsternpyramide und von da weg gehen dann in vier Himmelsrichtungen Wanderwege, die nennt sich Kleeblattweg, entdecke deinen Weg zum Glück auf dem Kleeblattweg. Und solche Wege zu installieren in verschiedenen Regionen, das habe ich mir zum Ziel gesetzt für ein Miteinander, für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Was Schönes kann gar nicht passieren. Mhm. Wenn heute eine Region gerade mit so Zeichen sich verbunden fühlt, miteinander zu arbeiten, miteinander zu handeln, im Sinne für die Umwelt nachhaltig, wo nicht Gier im Vordergrund steht, sondern wo die Liebe im Vordergrund steht und das Miteinander.
Ein schönes Schlusswort. Einer dieser Wege hat dich hierher ins Studio gebracht, zu uns, zum ORF Tirol. Dafür bedanke ich mich und sage weiterhin alles, alles Gute, David Zwilling.
Ja, ich sage danke und ich habe jetzt sehr viel gesprochen und hoffentlich die Menschen verstehen es, so wie ich es meine.
Danke nochmals.
Danke auch.